Klartext-Podcast Nummer 112 von Thilo Baum. Heute soll's korrekt sein oder funktionieren? Haben Sie schon mal einen Verbandskasten fürs Auto gekauft? Wahrscheinlich haben Sie den gekauft, weil das Haltbarkeitsdatum, das sogenannte, des alten Kastens abgelaufen war. Kann das sein? Und dann sammeln sich zu Hause diese Verbandskästen. Da haben wir also jede Menge Verbandsmaterial aus abgelaufenen Autoverbandskästen. Und wir haben so viel Zeug davon zu Hause, dass wir uns überlegen, ob wir uns vielleicht mal absichtlich mit dem Messer schneiden, damit wir dieses Zeug auch endlich mal benutzen können. Also natürlich schneiden wir uns nicht absichtlich mit dem Messer, aber ich möchte heute den Verbandskasten im Auto mal als Beispiel dafür nehmen, ob wir etwas tun, weil es sinnvoll ist oder weil es korrekt ist. Die Frage lautet, soll's korrekt sein oder funktionieren? Also wenn ich von mir ausgehe, habe ich den Verbandskasten im Auto, weil ich ihn im Auto haben muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich was dagegen hätte. So ein Ding kostet 10 Euro, das ist jetzt wirklich nicht die Katastrophe. Und vor allem, es ist immer klug, Verbandszeug dabei zu haben. Also ich habe den Verbandskasten im Auto auch schon gebraucht, allerdings nicht bei einem Unfall, sondern auf dem Rastplatz. Ich habe mich geschnitten mit meinem Taschenmesser und dann hatte ich zum Glück im Auto den Verbandskasten und konnte meine Schnittwunde verarzten. Ich sag mal, für große Geschichten ist dieser Verbandskasten ja auch nicht da. Die Frage stellt sich nämlich, wenn es kracht, was brauchen wir eigentlich von dem, was sich in so einem Verbandskasten findet? Brauchen wir Pflaster? Also nichts gegen Pflaster, aber ich hinterfrage jetzt die Regel, brauchen wir im Auto Pflaster, wenn's kracht? Die häufigsten Verletzungen bei Verkehrsunfällen sind Knochenbrüche und Prellungen. Danach kommen Sehnenverletzungen, Muskelverletzungen. Inwiefern hilft da der Verbandskasten? Also nochmal, ich habe nichts dagegen, Verbandsmaterial für Schnittwunden an Bord zu haben, aber das gilt überall. Im Rucksack, im Schwimmbad, beim Picknick, zu Hause, am Fahrrad. Man kann immer einen Verbandskasten brauchen. Die Frage ist, ob Schnittwunden der wesentliche Punkt bei Verkehrsunfällen sind und ob der Verbandskasten tatsächlich das Problem löst, das bei einem Verkehrsunfall entsteht. Also zum Beispiel, wenn Sie bei Regen mit dem Auto unterwegs sind und vor Ihnen ist ein Fahrradfahrer in der Stadt und dieser Fahrradfahrer versucht schnell nach Hause zu kommen, Sie sind dicht hinter ihm dran und dann kommt dieser Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad in die Spur des Straßenbahngleises, in die Schiene und stürzt. Sie bremsen voll, rutschen, überfahren fast diesen Fahrradfahrer und er hat sich die Schulter geprellt. Er ist also auf den Boden gefallen. Es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Seine Brille ist zerbrochen. Die liegt irgendwo auf dem Asphalt. Er klagt über Kopfschmerzen, hat irgendwie Schmerzen noch in der Brust, aber es fließt kein Blut. So, was machen Sie jetzt mit Ihrem super Verbandskasten, den Sie pflichtgemäß im Auto mit sich führen? Es gibt jetzt verschiedene Menschentypen, die sich mit diesen Regeln abfinden. Also es gibt Menschen, die hinterfragen Regeln, die wollen, dass Regeln sinnvoll sind. Das sind so Typen wie ich, die sagen, Regeln sollen das Leben erleichtern, nicht verkomplizieren. Der Staat, die Behörden sollen uns helfen, unser Leben klug zu managen und uns nicht dabei behindern. Wir brauchen für die Unfallverletzungen offenbar irgendeine andere Art von Erste-Hilfe-Set im Auto. Das Thema könnte man auslagern an die Gesetzgebung und die Experten. Aber wie wir mit dieser aktuellen Regel umgehen, dass wir einen völlig sinnlosen Verbandskasten im Auto haben müssen, das ist eine Mentalitätsfrage. So Typen wie ich sagen, ja gut, habe ich das Ding halt dabei, aber ich weiß, es ist im Grunde Quatsch, es ist falsch gedacht. Und es gibt Menschen, die sagen, es ist Pflicht, also ist es sinnvoll. Ich habe das Ding dabei, weil ich aus der Pflicht ableite, es ist sinnvoll. Zwei verschiedene Menschentypen. Das sind regelorientierte Menschen und ergebnisorientierte Menschen. Und jetzt sind sie irgendwann im Brandenburgischen nirgendwo mitten in der Nacht um 2:30 an einer Baustellenampel. Sie sind wirklich auf dem platten Land unterwegs. Es ist eine einspurige Straße. Also wirklich ein Feldweg zwischen Dörfern. Alles schläft. Es geht um 30 Meter Baustelle und die Ampel ist rot. Was machen Sie? Ich habe das mal beobachtet, ich habe ja mal in der Prignitz gelebt, wir hatten da mal im Sommer so eine Baustelle und weil es nachts sowieso schön ist, also was ich in der Prignitz gerne gemacht habe, war nachts mit dem Nachtsichtgerät auf dem Hochsitz zu sitzen und wild zu beobachten. So, und das können Sie natürlich auch an einer Baustellenampel. Und dann beobachten Sie einfach, haben irgendwie eine Thermoskanne Tee dabei und dann beobachten Sie, was passiert. Und ich beobachte, alle Autos fahren bei Rot durch. Es ist völlig egal, dass diese Ampel rot ist. Niemand, kein vernünftiger Mensch hält nachts an dieser Baustellenampel. Die Leute fahren durch und das tun sie nicht, weil es Brandenburger sind, sondern das tun sie, weil sie ergebnisorientiert denken. Sie hinterfragen an der Stelle die Regel und sagen, hey komm, gemessen an der Realität ist diese Regel Baustellenampel mitten in der Nacht völliger Quatsch. Hat jemand vergessen abzuschalten? Wenn mir jemand entgegenkommt, dann können wir uns noch einigen. Das ist sicher kein Thema. Aber eine Regel zu befolgen, nur weil jemand ein Verkehrsschild vergessen hat wegzuräumen, das machen wirklich nur regelorientierte Menschen. Übrigens hatte ich letztens wieder ein Erlebnis, bei dem ich den Verbandskasten gebraucht habe. Ich habe mich allerdings nicht verletzt, sondern ich brauchte nur ein Stückchen Klebeband. Mein Verbandskasten war gerade neu und frisch eingeschweißt. Ich habe also das ganze Ding aufgemacht. Ich habe die Plastikfolie runtergerissen, habe den Kasten geöffnet, habe mich orientiert, habe das Klebeband gefunden. Und ich habe es nicht abgekriegt. Das Ding war so verklebt, diese Rolle war so billig produziert, das war ein solcher Pfusch, also schlechte Arbeit, schlechtes Produkt, billig hergestellt, null an den Kunden gedacht. Ich habe mir die Fingernägel abgekratzt, um dieses Ding überhaupt abzurollen und dann dachte ich mir, okay, meine Pflicht habe ich erfüllt, ich habe das Ding an Bord, aber im Ernstfall funktioniert es nicht. Und deswegen ist die Frage, geht es darum, dass die Dinge korrekt sind? Oder dass sie funktionieren. Und ich neige dazu, dass die Dinge funktionieren sollten. Dass übrigens auch an offiziellen Stellen Regeln nicht unbedingt gelten, habe ich letztens beim Deutschen Bundestag erlebt. Konkret, ich kam direkt aus dem Hotel, ich hatte ausgecheckt, mein gesamtes Gepäck dabei und bin mit diesem Gepäck zur Dorotheenstraße gewackelt. Dort sitzt die FDP-Fraktion. Das ist ja sehr weitläufig verteilt, die ganzen Bundestagsgebäude. Und in diesem Gebäude gibt es natürlich unten am Eingang eine Schleuse mit Röntgengerät wie am Flughafen. Ich komme also an mit meinem ganzen Gepäck. In meinem Koffer habe ich meinen Kulturbeutel, meinen Badebeutel mit Rasierzeug und Duschgel und so weiter. Und in diesem Beutel ist eine große Papierschere. Im gleichen Fach sind Pflaster, Verbandszeug für alle Fälle. Nicht? Habe ich dabei, falls man sich verletzt. Jetzt habe ich mit der Schere in meinem Koffer eigentlich nie ein Problem. Wenn ich nämlich fliege, befindet sich dieser Koffer im Bauch des Flugzeugs. Ich kann nicht zugreifen, ich kann also niemanden damit bedrohen. In der Eisenbahn interessiert das Thema Schere niemanden. Wenn ich jetzt aber mit dem ganzen Koffer durch die Schleuse gehe und ihn mitnehme in den Seminarraum, bin ich eigentlich eine Gefahrenquelle. So, natürlich fällt der Security die Schere auf. Sie sieht sie auf dem Bildschirm und der Mann sagt, so, dann machen Sie mal den Koffer auf. Wir machen den Koffer auf, ich denke, die verhaften mich jetzt. Und er sieht in meinem Kulturbeutel das ganze Set an Pflastern und Verbandszeug und Klebeband, also Klebeband im Sinne von Erste Hilfe. Und dann guckt er mich an und sagt, danke, können Sie wieder zumachen. Sag ich, was ist jetzt mit der Schere, soll ich die hier lassen? Dann sagt er, nee, Erste Hilfe ist okay. So, das ist der Menschenschlag, der vielleicht nicht unbedingt ergebnisorientiert denkt, aber mir in mein ehrliches Gesicht schaut, meine blauen Augen sieht und sagt, ach, das ist ein guter Mensch. Ich meine, ganz im Ernst, ich frage mich, warum wir in Deutschland so dermaßen regelorientiert sind, wenn doch so viele Regeln gar keinen Sinn haben. Nichts grundsätzlich gegen Regeln, wir brauchen Regeln. Aber wenn jemand ergebnisorientiert handeln möchte, zum Beispiel kommunizieren möchte, dann geht es eher um die Frage, ob ein Konzept funktioniert. Wir haben für viele Dinge im Leben einen korrekten Lösungsweg. Wir haben solche Konventionen, wonach wir zum Beispiel defekte Geräte austauschen. Das hat sich so eingebürgert. Bei unserer Kaffeemühle ist zum Beispiel das Mahlwerk jetzt runter nach einigen Jahren. Normal ist es, das Gerät wegzuschmeißen und sich ein neues zu kaufen. So sind wir mittlerweile sozialisiert. Aber vielleicht kann man es ja auch reparieren. Vielleicht gibt es ja eine Art Workaround, also eine Umgehung des Problems. Ich will Sie in dieser Podcast-Folge ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir nicht immer die offizielle High-End-Lösung brauchen, nur weil die Industrie uns und auch der Gesetzgeber zum Teil diese Lösung andient. Wir können auch schauen, ob sich ein Problem umgehen lässt. Ein Kumpel von mir ist Elektroingenieur und er musste in einem Hochhaus eine Klingelanlage reparieren. Der Punkt war der, in einer Wohnung war das Ganze defekt. Also sie klingeln unten und oben ist nichts zu hören. Sie betätigen unten den Knopf, aber es klingelt nicht. Knopf war in Ordnung, also der Schalter war in Ordnung. Oben die Klingel war in Ordnung. Es lag an der Leitung. Und die Leitung an dieser Klingelanlage war so dermaßen komplex, dass allein die Fehlersuche sich in ein altes Schaltwerk reindenken, dort Phasen prüfen, dort Widerstände messen, dort und so weiter und so fort. Das Ganze wäre unfassbar aufwendig gewesen, alleine für die Diagnose. Jetzt hat mein Kumpel, der Elektroingenieur, vorgeschlagen, dem Immobilienbesitzer, pass auf, wir machen das ganz einfach. Wir lassen einfach noch ein Kabel den Schacht runter. Und dann schalte ich das neu. Wir schalten einfach ein Kabel dazu, nur für diese eine Wohnung, und dann funktioniert das wieder. Es ist nicht im Sinne des ursprünglichen Schaltplans, aber es ist schnell und funktioniert. Für jeden Besucher und jeden Bewohner dieses Hauses wirkt die Klingelanlage wie immer, wie repariert. Nur Techniker erkennen, dass diese Klingelanlage improvisiert repariert wurde. Und für genau diese Techniker lege ich einen Schaltplan in den Schaltkasten, indem ich die neue Schaltung dokumentiere. Und meine Handynummer schreibe ich auch noch dazu, falls jemand Fragen hat. So, was glauben Sie, was hat der Immobilienbesitzer gewählt? Welche Version hat er gewählt? Hat der Immobilienbesitzer gesagt, nee, also das müssen wir schon richtig machen. Wir müssen das fachmännisch machen und wir müssen die ganze Klingelanlage im Zweifel austauschen. Nein, hat er natürlich nicht entschieden. Es ist ja sein Geld, das dann den Bach runtergeht. Er hat gesagt, es genügt, wenn Sie diese eine Ader legen und schauen, dass das ganze Konzept wieder klappt. Auch wenn es ein anderer Weg ist, also ein Workaround. Dieses Beispiel finde ich deswegen schön, weil ein offizieller Lösungsweg natürlich besteht. Also das lesen Sie ja in Handbüchern und sonst wo überall nach. Aber wenn man sich etwas genau anschaut, eine Maschine wie ein Auto, eine Klingelanlage, einen Prozess im Unternehmen, dann stellt man fest, Moment, so wie das ursprünglich gedacht war, funktioniert es zwar. Aber es gibt auch andere Wege, und zwar einfachere und leichtere Wege, damit es funktioniert. Ich muss also zum Beispiel nicht dem Kunden eine SMS schicken mit der Information, dass er sich bitte fürs Telefonat anmeldet, sondern ich kann ihn eigentlich auch anrufen. Denken Sie mal darüber nach, ob Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen mit diesem pragmatischen Blick aufsetzen oder ob Sie sich ganz brav an die offiziellen Regeln halten und an alles, was Ihnen die Hersteller von irgendwelchen Produkten so vorgeben. Irgendwann ist ja auch mal die Garantie abgelaufen und dann können Sie mit so einem Produkt basteln, was Sie wollen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Dinge durch einfache, unkomplizierte Lösungswege sehr schnell zu reparieren, statt zum Beispiel wochenlang auf ein bestimmtes Ersatzteil zu warten. Und prüfen Sie auch mal, wie Sie im Unternehmen mit Regeln und Prozessen umgehen. Befolgen Sie Regeln und Prozesse nur deswegen, weil es Regeln und Prozesse sind? Oder folgen Sie diesen Regeln, weil diese Regeln einen Sinn haben und am Ende zu einem guten Ergebnis führen im Sinne Ihrer Unternehmensziele. Sicherlich sollten Sie den Regeln des Staates folgen, Sie sollten nicht gesetzesbrüchig werden, das meine ich nicht. Meine Frage ist, welche internen Regeln haben Sie aufgestellt, denen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blind folgen, ohne dass diese Regeln irgendeinen Sinn haben? Das nur als kleine Inspiration für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.